herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode der Luxamed GmbH. Ich freue mich, dass Sie dabei sind heute Abend. Mein Name ist Patrick Walicek und in dieser Folge schauen wir uns ein Thema an, das viele von Ihnen sicherlich in der täglichen Praxis begegnet, und zwar das Thema Gesäßschmerzen, ausstrahlende Beinbeschwerden und der Verdacht auf ein piriformes Syndrom. Unser Fokus: Was wir wirklich über das piriformes Syndrom wissen, wie sieht ein sinnvoller, evidenzbasierter Untersuchungs- und Therapieansatz aus und welche Rolle kann natürlich die Mikrostrom- und LED-Lichttherapie zum Beispiel mit Systemen wie dem Luxamed HD 2000 Plus dabei spielen, immer natürlich im Rahmen der entsprechenden Evidenz. Wichtiger Hinweis: Diese Episode richtet sich wie alle unsere Episoden eigentlich fast immer an Fachkreise, also an Physiotherapeuten, Ärzte, Heilpraktiker, Ergotherapeuten und so weiter. Und natürlich ersetzt unsere Episode keine Diagnostik und ist natürlich auch im Speziellen keine Therapieempfehlung. So, starten wir los. Was ist das piriformes Syndrom und wie sicher ist eigentlich die Diagnose dahingehend wirklich? Also beginnen wir kurz mit einem Reality-Check. Das piriformes Syndrom wird seit über 70 Jahren beschrieben, so zeigt es die Literatur. Gemeint ist eine Form von Ischialgie, die dadurch entsteht, dass der Ischiasnerv im Bereich des Musculus piriformis komprimiert und irritiert wird. Gleichzeitig ist das ganze Konzept relativ umstritten, muss man tatsächlich sagen. Und in einer Übersichtsarbeit wird berichtet, dass in einer Umfrage von nur 21 von 29 Reha- und physikalischen Medizinspezialisten überhaupt die Meinung war, dass das piriformes Syndrom als Diagnose überhaupt existiert. Andere Autoren sehen das eher als überdiagnostiziert oder im Gegenteil sogar unterdiagnostiziert. Also wir sehen, die Studienlage ist hier ja relativ kompliziert aufgestellt, nennen wir es mal so. Eine systematische Übersichtsarbeit von Opine und Kollegen im European Spine Journal hat 55 Studien ausgewertet und Daten von 126 Patienten mit der Diagnose piriformes Syndrom genauer analysiert. Wenn man diese Daten zusammenfasst, dann zeigt sich, vier Merkmale tauchen immer wieder auf. Der erste ist Gesäßschmerz, also Schmerzen im Bereich der Gesäßregion. Zweitens eine Verstärkung der Beschwerden beim Sitzen. Drittens eine Druckschmerzhaftigkeit über einen größeren Bereich im Verlauf des Piriformes und eine Schmerzprovokation durch Tests, die den Piriformes spannen, zum Beispiel Freiberg, Pace oder Fair-Test. In den ausgewerteten Fällen lag die Häufigkeit von Gesäßschmerzen je nach Auswertung grob zwischen etwa 50% und 95%. Die Verstärkung der Ischialgie durch Sitzen wurde in Größenordnung von ca. 39% bis 97% sogar beschrieben. Wichtig ist, dass es keine hochqualitative RCT, also Randomized Clinical Trial Evidence gewesen zur Diagnose, sondern eine Best-of aus den entsprechenden Fallberichten und Fallserien. Aber es gibt uns eigentlich einen praktischen Rahmen, welche Muster bei einem möglichen piriformes Syndrom häufig vorkommen. Zweitens kommen wir mal zu dem Bereich Anatomie, Funktion und auch vor allem die Idee der Reflexmuskeln. Wir haben ja in der Vergangenheit gerade mit Physiotherapeut Matthias Rother über viele Jahre Kurse gegeben zu dem Bereich Reflexmuskeln und wie diese extrem schnell und extrem gut eben auf die Reflexe der Mikrostromtherapie reagieren. Und schauen wir uns mal kurz den Muskel selbst an. Der Musculus piriformis liegt eigentlich tief im Gesäß, hilft das Kreuzbein nach dorsal zu drehen und den Oberschenkel nach außen zu rotieren mit einer Kombination aus Flexion und Außenrotation und einer entsprechenden Abduktion. Er wird über die ventralen Äste der Spinalnerven innerviert. Das ist wieder ein guter Tipp auch für die Anwendung der Mikrostromtherapie, denn hier kann man ganz gut ansetzen, eigentlich auch mit den Klebeelektroden und speziell auch der LED-Lichttherapie. Und ist damit prädestiniert, an ausstrahlenden Schmerzen einfach auch beteiligt zu sein. Wir haben in dem Handbuch der Mikrostromtherapie den Musculus piriformis ja auch ein bisschen näher beschrieben und ihn hier als auch eher, sagen wir mal, klein, aber feinen Muskel beschrieben. Denn im Vergleich zu seinen lokalen Nachbarn ist er natürlich eher tatsächlich dazu geneigt zur Abschwächung und zählt eben damit auch zur Gruppe der Reflexmuskeln. Aber was steckt jetzt genau dahinter, eben hinter diesen Reflexmuskeln? Im Konzept der Mikrostromtherapie, also der Microcurrent Electro Neurostimulation, werden sogenannte Reflective Responsive Muscles beschrieben. Diese Reflexmuskeln reagieren schnell auf verschiedene Reize wie Schmerz, Emotion, Stress und mechanische Belastung. Das Typische dabei ist, sie zeigen eine schnelle Reaktion, können mehrere Regionen gleichzeitig beeinflussen, sind häufig lange Muskeln mit eigenständigem Ansatz und Ursprung und sind sehr, sehr reich an Propriozeptoren. Diese Muskeln bilden, wenn man so möchte, eine funktionelle Kette. Wenn ein Reflexmuskel in einer Kette dauerhaft hyperton ist zum Beispiel, kann das andere Reflexmuskeln sozusagen anstecken, also in Anführungsstrichen beschrieben, mit einer veränderten Statik, also der Biostatik, mit vermehrter Muskelspannung und einem reduzierten Bewegungsausmaß eben zur Folge. Und wir ordnen hier den Piriformis genau in diesem System ein. Er ist häufig an ausstrahlenden Schmerzen beteiligt und kann unter Druck kann Druck eben auf den Ischiasnerv ausüben, mit Schmerzen vom Gesäß bis in die Beine, wie wir eben als Piriformis-Syndrom das Ganze bezeichnen würden. Neben dem Piriformis werden im LWS-ISG-Bereich unter anderem auch der Iliopsoas, der Quadratus Lumborum, Erectus Spinae und Teile der Glutealmuskulatur als wichtige Reflexmuskeln bezeichnet. Und damit verschiebt sich auch so ein bisschen der Blick. Wir schauen nicht mehr nur auf einen, sondern auf ein myofasziales Netzwerk. Also wir gucken uns nicht nur isoliert diesen Muskel an, sondern eben das entsprechende myofasziale Netzwerk, was schon interessant ist, gerade wenn wir eben über die Wirkung spezifischer Frequenzen und der LED-Lichttherapie im Spezifischen als Schlüsselspieler das Ganze bezeichnen möchten. Ja, kommen wir zum dritten Punkt, das ist das klinische Bild und die Differentialdiagnostik und worauf man achten sollte. Zurück zur systematischen Übersichtsarbeit, über die ich eben schon gesprochen habe. Neben Gesäßschmerzen und verstärkten Beschwerden im Sitzen zeigt sich noch etwas anderes Spannendes, denn in den ausgewerteten Fällen war Gesäßschmerz häufiger als klassischer LWS-Schmerz. Die Häufigkeit für Gesäßschmerzen lag je nach Auswertung zwischen 50% und 95%. Für den Schmerz im LWS-Bereich eher zwischen 14% und 63%. Ein weiteres wichtiges Detail, Tests, die den Piriformis gezielt spannen, wie der Freiberg-Test oder der PACE-Test, waren in einem relevanten Anteil der beschriebenen Fälle immer positiv. Die Frequenzen lagen in Größenordnung zwischen etwa 30% bis über 60%, je nach Studie und Auswertung. Gleichzeitig zeigte die Übersichtsarbeit, dass klassische Zeichen einer Ischialgie nicht selten sind. Eine Limitierung des Straight Leg Raise Test lag je nach Auswertung in etwa 42% bis 62% der Fälle vor. Und neurologische Defizite waren, sagen wir mal, abgeschwächte Reflexe oder sensible Störungen. Und die waren, jetzt sagen wir mal, in den Bereichen keineswegs exotisch. Das heißt für die Praxis, das Fehlen neurologischer Zeichen schließt ein Piriformis-Syndrom nicht aus. Umgekehrt dürfen neurologische Anzeichen nicht automatisch zum Schluss führen. Das kann eben nur ein Piriformis-Syndrom sein. Die Autoren der Übersichtsarbeit schlagen deshalb vor, das Piriformis-Syndrom vor allem in Fällen mit zu betrachten, in denen Patienten eine typische Ischialgie haben, Bildgebung aber keine klare Ursache im Bereich der Bandscheibe oder Spinalkanal zeigt, also zum Beispiel ein negativer entsprechender MRT-Befund. Kommen wir zu einem vierten Bereich und das finde ich ganz interessant. Und zwar, das sind, sagen wir mal, bestimmte Akupunkturpunkte, die im Arbeiten tatsächlich als prominent beschrieben wurden. Und das ist eben ein ganz interessanter Baustein, der kommt von Bruce Hocking, der eben die Neuropathic Acupuncture beschreibt. Und in einer Analyse erwähnt er unter anderem, dass die Akupunkturpunkte Gallenblase 44 und Blase 67 bei der diagnostischen Zuordnung von Schmerzen im unteren Rücken oder in der Hüfte genutzt werden können. Wenn zum Beispiel Gallenblase 44 empfindlicher ist als Blase 67, spricht das eher für eine Beteiligung der Faszien und Muskeln vom Piriformis und im Iliotibialis. Wenn Blase 67 dominanter, schmerzhafter ist, liegt mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eine lokale Wirbelsäulenpathologie vor, zum Beispiel eine vorgewölbte Bandscheibe. Hocking beschreibt außerdem, dass ein kontrakter Piriformis den Trochanter in der Pfanne nach Kranial ziehen kann, was zu einer funktionellen Beinlängendifferenz und einer asymmetrischen Hüftstellung führt, mit relevanten Auswirkungen logischerweise auf das Gangbild. Was bedeutet das jetzt für die Praxis? Dass man einfach bei Verdacht auf ein Piriformis-Syndrom nicht nur auf die Schmerzprojektionen, sondern auch immer auf das Gangbild, Beckenstellung und funktionelle Beinlängendifferenzen achten sollte. Hier halt natürlich auch schön über die entsprechenden Akupunkturpunkte, wie eben erwähnt, logischerweise einen guten Zugriff hat. Ja, was wissen wir aus der Literatur zum Mikrostrom, was das Piriformis-Syndrom betrifft? Das ist natürlich ein wichtiger Aspekt. Also vorneweg, für das Piriformis-Syndrom selbst gibt es, soweit mir bekannt, und ich kenne weit über 400 Veröffentlichungen über die Mikrostromtherapie, bislang keine, zumindest randomisierten und kontrollierten Studien speziell in dem Zusammenhang. Was wir aber haben, sind natürlich Daten aus anderen muskoskeletalen Schmerzsyndromen, radiokulären Rückenschmerzen und postoperativen Situationen. Und diese Daten ergeben natürlich eine Richtung, wie Mikrostrom hier in einem multimodalen Konzept einfach integriert werden kann. Ich habe es bereits gesagt, wir können natürlich die Lichttherapie speziell auf den Piriformis ansetzen, mit einer leichten Vordehnung, solange der Patient eben das vom Schmerz her tolerieren kann. Wir haben natürlich die Möglichkeit, über die Klebeelektroden hier spezifisch über die Reflexmuskeln zu arbeiten, also auch über größere Ketten hinweg zu arbeiten. Wir können wiederum auch speziell mit der Lichttherapie die vorher genannten Akupunkturpunkte beeinflussen, also auch hier natürlich ansetzen. Oder wer auch hier mit den althergekömmlich gebrachten Stabelektroden arbeitet in der Mikrostromtherapie, hat natürlich hier auch ein gutes Mittel, eben Piriformis selbst, beziehungsweise auch hier die Akupunkturpunkte entsprechend zu bearbeiten. Ja, die Grundlagen natürlich, warum Mikrostrom überhaupt hier zu verwenden ist, liefern uns natürlich die klassischen Studien, die habe ich schon mehrfach erwähnt in meinem Podcast, da reden wir über Cheng et al. Und so weiter. Also wir sehen natürlich hier, dass wir Stoffwechselprozesse haben. Wir kennen von Dr. Bauermeister speziell die Arbeiten zur Triggerpunktdiagnostik und Triggerpunkttherapie, und er spricht hier auch von metabolischen Entgleisungen eben in den Triggerpunkten, wo natürlich ganz klar zeigt, dass der Mikrostrom hier einen sehr, sehr großen Ansatzpunkt hat. Wir verbessern logischerweise die Mikrozirkulation, unterstützen reparative Prozesse und haben natürlich damit einen potenziellen Eingriff auf die Modulation der Schmerzmechanismen. Denn wir kennen auch die Arbeiten von McMakin et al., wo es auch darum ging, proinflammatorische Zytokine mit Mikrostrom zu reduzieren. Das Ganze wurde ja auch über verschiedenste randomisierte, kontrollierte Studien nachgewiesen. Da sprechen wir über Kniearthrose. Wir haben selber ja unsere Studie vor einigen Jahren durchgeführt zur Thematik nach Knie-TEP, wo es einfach darum ging, auch die Rehabilitationsprozesse, Heilungsprozesse etc. zu untersuchen. Ja? Also da gibt es durchaus viele Arbeiten, wo wir den Mikrostrom gerade assoziiert auch wiederum zum Piriformis-Syndrom sehr, sehr gut einsetzen können. Ja, also das Thema Kniearthrose hatte ich gesagt, und wenn wir noch gucken, der postoperative Einsatz, das sind halt alles Themen, die durchaus hier gute Ansatzpunkte liefern, um die Mikrostromtherapie auch in dem Bereich relativ gewinnbringend einzusetzen. Vielleicht noch ganz interessant, es gibt eine Studie, die wurde durchgeführt bei Patienten mit einem lumbalen Bandscheibenvorfall und radikulären Schmerzen, waren allerdings nur 33 Patienten, wo das Ganze untersucht werden ist in Bezug auf die Schmerzen. Und wir haben hier gesehen, dass wir hier einen statistisch signifikanten Unterschied in der Schmerzintensität auf der entsprechenden visuellen Analogskala hatten. Und die Autoren sprechen von eben einer kumulativen Wirkung des Mikrostroms auf die Schmerzlinderung, speziell bei dieser Patientengruppe. Für uns heißt das im Sinne der Mikrostromtherapie, auch bei radikulären Beschwerden im lumbosakralen Bereich gibt es eben klinische Hinweise, dass der Mikrostrom die Schmerzen reduzieren kann, eben allerdings auf Basis einer ja mir relativ kleinen Studie. Aber die von Ihnen, die uns zuhören, die den Mikrostrom schon einsetzen, die wissen, ob piriformes Syndrom oder entsprechenden LWS-Beschwerden, dass der Mikrostrom hier relativ gut eingesetzt werden kann. Ja, wir haben natürlich verschiedenste andere Übersichtsarbeiten und Beobachtungsdaten, die von hin zur Achillodynie bis hin zu Druckschmerzproblemen führen, die natürlich das Ganze nochmal etwas untermauern, um eben hier den Einsatz speziell beim piriformes Syndrom durchaus zu rechtfertigen. Ja, was bedeutet das jetzt aber konkret für den Verdacht auf ein piriformes Syndrom? Und da können das Ganze einfach mal in einen pragmatischen Ablauf für den Praxisalltag übersetzen. Und wir gucken uns mal hier einen strukturierten Ansatz an. Aber das ist jetzt kein starres Schema. Das ist immer wichtig. In der Mikrostromtherapie gibt es grundsätzlich keine starren Schemata, denn es sind immer nur Denkhilfen, die einfach helfen. Also, fangen wir an mit Schritt 1, die Red Flags und vielleicht gerade klare Wirbelsäulenpathologien auszuschließen, sind natürlich neurologische Ausfälle, Blasen oder Mastdarmstörungen, letztliche nächtliche Ruheschmerzen, systemische Zeichen. Das sind natürlich Hinweise, bei denen eben Bildgebung und ärztliche Abklärung im Vordergrund steht, das ist vollkommen klar. Aber wenn eine klare radikuläre Symptomatik mit eindeutiger Bandscheibenpathologie vorliegt, ist das Vorgehen entsprechend der Leitlinien zu wählen und Mikrostrom kann natürlich hier auch additiv mit eingesetzt werden, aber das Ganze eben nach entsprechender Abklärung. Typisches Muster für ein mögliches piriformes Syndrom prüfen, das wäre jetzt der zweite Schritt und wir orientieren uns eben an dieser systematischen Übersichtsarbeit, also Gesäßschmerzen als Leitsymptom häufig stärker ausgeprägt als LWS-Schmerzen, Strahlung in die Rückseite der Beine möglich, Verstärkung der Symptome im Sitzen oder bei längerer Flexion der Hüfte, Druckschmerzen über den Piriformis selbst, im Verlauf des Piriformis und natürlich ein positiver Freiberg Pace Fair oder Betty-Test im Hinweis auf Spannungssensitivität eben des Piriformis selbst. Gleichzeitig kann man natürlich auch immer prüfen die klassischen Anzeichen der Ischialgie wie SLR, Reflexionsstatus und Sensibilität. Das sind Dinge, die durchaus bei einem piriformes Syndrom verändert sein können. Wichtig natürlich bei Schritt 3, funktionelle Analyse der Reflexmuskeln und der entsprechenden Ketten. Also nicht nur isoliert den Piriformis hierbei betrachten, sondern eben die Reflexmuskelkette. Da haben wir auch bei uns im internen im Schulungsbereich, im E-Learning-Bereich durchaus sehr interessante Videotrainings und werden dort in Zukunft auch wieder Live-Seminare anbieten, gerade was eben die Reflexmuskelketten betrifft. Ja, und im nächsten Schritt schaut man sich einfach das ganze System an, Beckenstellung, funktionelle Beinlängendifferenz, Gangbild, Tonus und Triggerpunkte vom Piriformis, Ellipsoas, Quadratus lumborum, der Glutealmuskulatur und gegebenenfalls den Tensor Fasciae Latae und so weiter. Also da eben bewegen wir uns ja in der Reflexmuskelkette. Ja, und immer wie gesagt auch denken, dass Stress, Fehlbelastung, Hypertonus eben diese Ketten auslösen können, aber nicht nur isoliert bei einem Muskel, sondern es kann auch durchaus eine entsprechende Ansteckung des Ganzen sein. Wenn man möchte, kann man natürlich, weil wir zu Schritt 4 kommen, auch ein multimodales Setting einfach bedenken. Und jetzt kommt der Punkt, wo Mikrostrom speziell mit ins Boot geholt werden muss, in meinen Augen zumindest, weil wir hier das Ganze als Kontext sehen, natürlich zählen Bewegung, manuelle Therapie und so weiter, alles das ganze Thema miteinander zusammen. Und damit würde ich auch schon dieses System sozusagen schließen. Man kann natürlich noch ganz kurz auch über die Frequenzlogik sprechen. Viele Anwender nutzen ja frequenzspezifische Paarung für die Muskelverspannung, Muskelgewebe bei myofaszial dominierten Beschwerden. Wichtig ist hierbei natürlich immer zu betrachten, speziell beim Luxamed haben wir ja eben die Automatik integriert, wo diese Dinge alle mit abgeprüft werden. Auf der anderen Seite aber auch die Möglichkeit, spezifische Protokolle einfach zu kreieren und zu schreiben. Und ja, Das möchte ich gerne als Abschluss nutzen für diesen Podcast. Ich hoffe, ich konnte einen klitzekleinen Einblick in das Piriformis-Syndrom liefern. Ich weiß, dass das durchaus heiß diskutiert wird, nicht nur in der wissenschaftlichen Welt, wo ich jetzt im Rahmen der Recherchen für diesen Podcast mich natürlich ausführlich mit auseinandergesetzt habe, sondern ja logischerweise auch in der mittlerweile sozialen Medienwelt, wo man natürlich immer sehr, sehr vorsichtig sein sollte, was die Informationsbeschaffung betrifft. Deswegen bin ich auf diese Themen auch hier in dem Podcast gar nicht näher eingegangen. Aber vielleicht könnte das ja mal ein Thema im späteren sein. Und damit bedanke ich mich bei Ihnen, dass Sie so lange bis hierher zugehört haben. Und seien Sie gespannt, es wird noch ein weiterer Podcast in diesem Jahr, wenn Sie den Podcast später hören. Wir haben gerade Dezember, Mitte Dezember fast 2025, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass hier noch eine Episode in diesem Jahr auch kommen wird. In dem Sinne sage ich Ihnen nochmal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeibleiben und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal auch wieder mit dabei sind.